Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallihallo, hört ihr mich? Ja, schön. Aber mir kommt es so ein bisschen leise vor, oder? Nee, ist okay. Ja. Den Ton, ja. Mal gucken, wie es klingt.
Mutter Wölfin, um das Rudel zusammenzurufen.
Nee, ist schon richtig. Erklärt nur was. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir uns hier heute kennenlernen und wir haben jetzt gerade schon ein bisschen Wolfsgeheul gehört. Also das Rudel soll hier zusammengerufen werden, diesmal hier für eine Lesung aus Joki und die Wölfe, gerade erschienen im Peter Hammer Verlag, und es erzählt die Geschichte von einem Jungen, der heißt Joki und ist 10 Jahre alt, und er zieht mit seiner Familie auf einen Bauernhof, also mit seiner Mutter, die schwanger ist, auf einen Bauernhof zum neuen Stiefvater, und er ist erstmal da nicht so begeistert von, dass er also sein Zuhause verlassen muss, wo also seine Großmutter noch lebt und auch seine beste Freundin, die Sanja. Aber es gibt einen Wald dort neben dem Bauernhof gleich, und Joki weiß also, da in diesem Wald warten Abenteuer auf ihn, und er macht sich auch ziemlich schnell auf den Weg, diesen Wald zu erkunden. Und er hat von Sanja, seiner Freundin, gehört, dass es also in diesem Wald Wölfe geben soll. Also sie sagt, sie hat Wolfsspuren entdeckt, und erstmal glaubt er ihr das nicht. Er kann sich das nicht vorstellen, dass die Wölfe so dicht an die Menschen herankommen. Aber er sieht dann kurze Zeit später tatsächlich den ersten Wolf. Er hat die erste Wolfsbegegnung an einem Bach. Und wenig später sieht er also das gesamte Rudel, und er sieht auch, dass dieses Rudel, ja, also dass da Welpen dabei sind, ja. Die Geschichte von Joki und den Wölfen wird auch aus Wolfssicht erzählt, also nicht nur aus Menschensicht. Also es wechselt immer zwischen Menschen- und Wolfssicht, und auch, ja, man erfährt quasi, wie die Wölfe leben, was sie tun müssen, um halt nicht zu verhungern zum Beispiel, und wie sie auch mit den Welpen umgehen. Und das jüngste dieser Wolfskinder, Schwarzohr genannt, der ist so ein bisschen schwächlicher als die anderen. Also der hat wirklich auch ein bisschen Probleme, hinterherzukommen, traut sich nicht so viel zu, kann nicht richtig fressen, und der verläuft sich eines Tages. Joki trifft auf diesen Welpen, und ihm ist sofort klar, ja, wenn der ganz alleine hier ist, dann wird der wahrscheinlich nicht überleben. Und Joki setzt sich in den Kopf, er muss diesen Welpen unbedingt retten. Und er nimmt ihn mit erstmal mit nach Hause. Das ist natürlich dann, was man nicht unbedingt machen sollte. Also es gibt ja auch die Tierrettung, die man zum Beispiel anrufen kann. Wurde ich schon darauf hingewiesen, dass man das dann besser machen sollte. Also Joki macht einen Fehler und nimmt diesen Welpen mit nach Hause. Und ja, was er natürlich nicht ahnt, dass dieses Rudel die Witterung aufgenommen hat von dem Welpen und ihm sozusagen folgt. dann kann man sich das ja vielleicht vorstellen, Bauernhof und ein ganzes Rudel von hungrigen Wölfen kann vielleicht auch ein bisschen schief gehen und so kommt es dann auch. Es wird ein Kälbchen tatsächlich gerissen und der Bauer ist der Stiefvater von Joki, der ist da auch nicht zimperlich und der verteidigt seine Kühe auch durch Schüsse. Ja, das heißt, er schießt einfach auf dieses Rudel. Es wird dann auch ein Wolf verletzt, nämlich die Wolfsmutter. Und Joki macht sich ziemliche Vorwürfe, weil er ahnt denn schon, dass dieses Rudel sozusagen ihm gefolgt ist und sich auf die Spur begeben hat nach Schwarzohr. Und er macht sich mit Schwarzohr, mit diesem kleinen Welpen, auf die Suche nach dem Rudel. Ich lese jetzt nicht aus dem Anfang der Geschichte, sondern eher aus dem Mittelteil. Das Kapitel heißt In der Finsternis. Es hatte keinen Sinn, einfach weiterzulaufen und nach Spuren Ausschau zu halten. Es war zu dunkel. Sie mussten sich einen Schlafplatz suchen, ehe die Schwärze der Nacht alles Sichtbare verschluckte. Der kleine Wolf schien allerdings von Minute zu Minute munterer zu werden. Immer wieder drängte er zur Autobahn hin. Immer wieder musste Joki ihn davon abhalten, auf den Asphalt zu laufen. Also sie haben also mitgekriegt, dass das Rudel über die Autobahn drüber ist und sie müssen natürlich auch auf die andere Seite, aber wie sollen sie darüber kommen? Gerade hüpfte er mit einem Satz auf die Fahrbahn, um ein leuchtendes, flirrendes Insekt zu fangen. Joki griff nach dem Welpen und riss ihn hoch. »Sag mal, spinnst du? Da fahren Autos. Siehst du das nicht?« Er hielt ihn so, dass er ihm direkt ins Gesicht sehen konnte, doch natürlich verstand der kleine Wolf die Warnung nicht. Er leckte nur ein wenig an Jokis Hand herum. Joki spürte die warme Feuchtigkeit auf seiner Haut und begriff, dass er jetzt für dieses Bündel Leben verantwortlich war. Er hielt den Welpen fester im Arm und presste ihn an sich. Scheinwerferlicht blendete sie, lautes Hupen ließ Joki zusammenfahren. Obwohl es kühl wurde, brach ihm der Schweiß aus. »Du hättest tot sein können«, schnauzte er das Tier an. Unwillkürlich stiegen ihm Tränen in die Augen. Überfahrener Wolfswelpe auf der Autobahn, Joki sah die Schlagzeile schon vor sich. »Hör mal zu«, flüsterte er in das zuckende Wolfsohr, »wir überqueren morgen die Autobahn, okay, wenn es hell ist. Eigentlich ist das ja verboten, aber wie es aussieht, ist deine Familie auf der anderen Seite, habe ich recht? Das ist total verboten, wir werden Ärger kriegen, das verspreche ich dir.« Der Wolf in seinem Arm sah ihn mit großen Augen an, dann begann er Joki das Gesicht zu lecken. »Mensch, Wolf, lass das«, rief Joki und wischte sich die Wangen und Nase mit dem Ärmel trocken. Aber unwillkürlich musste er wieder lachen. Betrachtete der Wolf ihn als Freund? Oder bildete er sich das nur ein? Konnte es das überhaupt geben, eine Freundschaft zwischen einem Menschen und einem Raubtier? »Meine einzige Freundin heißt Sanja«, redete Joki in die Dunkelheit hinein. »Sie ist ein Mädchen und ein Jahr jünger als ich. Wir haben uns gestritten, ich war ungerecht zu ihr, aber sie ist trotzdem zu mir gekommen. Das ist echte Freundschaft, oder? Ich mag Sanja und dich mag ich auch und ich möchte nicht, dass dir etwas passiert.« Der Wolf strampelte in seinen Armen, aber Joki dachte nicht daran, ihn loszulassen. Erst als das Tier ruhiger wurde, setzte er es vorsichtig ab und fummelte nach der Taschenlampe in seinem Rucksack. »Tut mir leid, meine Augen sind nicht so gut wie deine. Ich muss jetzt mal ein bisschen Licht machen.« Joki knipste die Lampe an und sah, dass sie beide in weicher, aufgewühlter Erde hockten. Die dunklen Haufen wirkten, als hätte an diesem Ort kürzlich eine Schlacht stattgefunden. »Tja, wer sich hier wohl nachts so alles rumtreibt?«, fragte er mit mulmigem Gefühl. Er richtete den Lichtkegel auf den Wolf, als könnte von ihm eine Antwort kommen, doch der blinzelte ihn nur mit leuchtenden Augen an und zog sich ein Stück zurück. »Entschuldige«, murmelte Joki, als er merkte, dass er seinen Schützling blendete und hielt den Strahl auf den Boden gesenkt. Sanja hätte uns jetzt glatt einen Vortrag über nachtaktive Tiere gehalten. Ich meine, sie kennt sich wirklich aus mit den Dingen, die nachts im Wald geschehen. Und falls du denkst, ich rede so viel, damit es im Dunkeln nicht zu gruselig ist, hast du verdammt recht. Yogi hörte ein Rascheln, etwas huschte an ihm vorbei, aber als er mit der Taschenlampe den Boden ableuchtete, konnte er nichts Ungewöhnliches entdecken. Was war das? Du musst das doch erkennen mit deinem scharfen Blick. Der Welpe legte den Kopf schräg, als müsste er über Yogis Frage nachdenken, dann sprang er plötzlich in ein Gesträuch und jetzt raschelt es noch viel mehr. Yogi bekam eine Gänsehaut. In der Finsternis war alles unheimlicher. Jeder Laut bedeutete hier, dass man es mit einem unbekannten, unsichtbaren Wesen zu tun bekam, oder nicht? »Komm lieber wieder her«, flüsterte Yogi in den Busch hinein. Da rollte ihm auf einmal ein Ball vor die Füße. »Na, sieh mal einer an, die Menschen lassen wirklich alles liegen, was?« Erst als er den Schein der Lampe auf die Kugel richtete, sah er, dass sie Stacheln hatte. Der Wolf streckte neugierig die Pfote nachher aus und versetzte ihr einen leichten Schlag. Die Kugel fauchte laut. Der Welpe winselte erschrocken und machte einen Satz in Yogis Richtung. »Schon gut«, Yogi strich ihm beruhigend über den Kopf, »schon gut ist doch bloß ein Igel. Der tut uns nichts.« Der Igel rollte sich auseinander, fauchte noch einmal böse und wieselte davon. Yogi presste die Lippen aufeinander, um nicht zu lachen. Was wusste er schon, wie empfindlich das Wölfchen war? Er wollte keineswegs, dass es das Gefühl bekam, Yogi lachte es aus. »Was hältst du davon, wenn wir uns bald irgendwo ein Nachtlager suchen?« Er ließ den Lichtkegel über den Boden schweifen. »Sieht doch ganz gemütlich aus, oder?« Auch hier war die Erde aufgewühlt und weich, beinahe so weich wie sein Bett zu Hause. Yogi starrte in das Dunkel des Waldes. »Irgendwie bin ich ganz schön müde vom Herumlaufen«, sagte er. »Und im Fernsehen kommt heute auch nichts Vernünftiges, sieht mir eher nach einer längeren Bildstörung aus.« Der kleine Wolf sprang hin und her, schnupperte herum und scharrte im Waldboden. »Na komm schon, wählerisch können wir hier nicht sein, außerdem stinkt es nur ein bisschen.« Es roch tatsächlich etwas modrig, nach feuchter Erde und fauligen Blättern, nichts Auffälliges, jedenfalls nach Yogis Nase zu urteilen. Doch der Welpe klemmte die Rute zwischen die Beine und winselte. »Hast du etwa Angst? Ich dachte, Wölfe...« Plötzlich hörte Yogi ein Schnauben und Brummen. »Fürchten sich nicht«, flüsterte er und drehte sich langsam um. Etwas Schwarzes tauchte aus dem Dickicht, genauer gesagt mehrere schwarze Wesen wie Dämonen aus der Unterwelt. Yogi wagte nicht, den Lichtkegel auf sie zu richten. Vielleicht hatten sie Yogi und den Wolf ja nicht bemerkt und würden weiterlaufen. Doch die unbekannten Geschöpfe blieben stehen, ihre Schatten wirkten im blassen Licht der Sterne riesig, groß wie Grizzlybären. Das Brummen und Schnauben verwandelte sich in Grunzen und Quieken, Wildschweine, eine ganze Rotte. Erstaunlich schnell trabten sie in einiger Entfernung an ihnen vorbei und stießen Laute aus, die so ähnlich klangen wie Sanjas Röpser. »Einen schönen guten Abend noch«, rief Yogi höflich und versuchte zu ignorieren, dass sich die Härchen auf seinen Unterarmen sträubten. Der kleine Wolf knurrte mutig gegen die großen, massigen Wesen an und seine Zähne glänzten weiß und sahen erstaunlich spitz aus. Immer mehr Wildschweine brachen aus dem Gestrüpp. Yogi hielt Ausschau nach einem Baum, auf den er notfalls klettern konnte. Doch in seiner unmittelbaren Nähe befanden sich nur ein paar Birken, die so dünn waren, dass man sich nicht mal hinter ihnen verstecken könnte. Aus Yogis Kehle stieg ein Summen, erst klang es ein bisschen nach dem Gebrumm einer Fliege, die immer wieder gegen eine Fensterscheibe flog. Auf die Schnelle fiel ihm keine Melodie ein, die auf Wildschweine beruhigend oder abschreckend wirken könnte. Vielleicht sollte er kreischen wie seine Mutter, wenn sie eine schwarze Spinne auf weißer Tapete entdeckte. Doch womöglich reagierten sie auf schrille Laute ja aggressiv. Yogi spitzte die Lippen, außer einem komischen Pfeifton brachte er nichts zustande und die Borstentiere antworteten ihm mit Sanja-Röpsern. Zum Glück hielt die Rotte Abstand und rannte so schnell, als würde sie zu spät zu einer Wildschweinversammlung kommen. In wildem Galopp drängten die Tiere tiefer ins Unterholz und bald war von ihnen nichts mehr zu sehen. Nur ihr Grunzen und knackende Äste verrieten, dass sie noch in der Nähe waren. Yogi spähte ihnen nach. Er rechnete damit, dass sie gleich wiederkommen würden und schob sich langsam rückwärts. Da bröckelte plötzlich der Boden unter ihm weg und Yogi plumpste auf die Erde. Wie auf einer Rutsche schlitterte er abwärts in eine Mulde hinein. Sofort versuchte Yogi hochzukommen, doch der Boden war glitschig und er rutschte immer wieder in die Grube zurück. Aus den Augenwinkeln bemerkte er den Welpen, der hin und her lief, sich ein paar Mal duckte, als wollte er zum Sprung ansetzen. »Bleib lieber, wo du bist«, murmelte Yogi, »ich bin gleich bei dir.« Irgendwie roch es hier streng und faulig, sogar mehr als streng, und Yogi dämmerte, dass das keine gewöhnliche Bodenvertiefung war, sondern ein verlassenes Wildschweinlager. Der Matsch ist wahrscheinlich nicht einfach nur Matsch, sondern eine würzige Mischung aus. Yogi ersparte sich den Rest des Satzes. »Wir sollten doch lieber woanders übernachten.« Das Licht der Taschenlampe fiel auf eine Wurzel, die einigermaßen stabil aussah, und Yogi griff nach ihr, als wäre sie eine Hand. Hastig zog er sich nach oben und kletterte aus der Grube. »Und jetzt nichts wie weg«, rief er dem Wölflein zu und rannte los. Der Lichtkegel hüpfte vor ihnen her, trotzdem war kaum etwas zu erkennen. Yogi stolperte zweimal, fing sich aber sofort wieder. Die Bäume boten ihm Halt, als wären sie ältere Brüder. Der Welpe winselte erschrocken, wenn sein menschlicher Begleiter strauchelte. Leichtfüßig lief er neben ihm her, stupste ihn an, schnupperte, ob alles in Ordnung wäre. So sah es für Yogi jedenfalls aus. Sicher konnte er sich natürlich nicht sein. Was, wenn der Wolf plötzlich davonlief? Wenn es ihn wieder Richtung Straße trieb? Doch wie durch ein Wunder blieb das Tier an seiner Seite. Das Grunzen der Wildschweine war verstummt und außer den Rufen einer Eule vernahm Yogi nur noch das Hecheln des kleinen Wolfes. Seine Augen gewöhnten sich zunehmend an die Dunkelheit. Mit gesenktem Blick tastete er Schritt für Schritt den Waldboden und das Unterholz ab, um nicht wieder über Wurzeln oder Geäst zu stolpern oder in einem stinkenden Loch zu landen. So bemerkte er die Leiter erst, als er mit der Schulter gegen sie stieß. »Na, sieh mal einer an«, flüsterte er und leuchtete mit der Taschenlampe nach oben. Der Hochsitz wirkte stabil, als er daran rüttelte, und Yogi stieß einen leisen, zufriedenen Pfiff aus. Kurz entschlossen schob er die Lampe in die Jacke, so dass sie aus der Tasche herausleuchtete, und nahm den Welpen auf den Arm. Vorsichtig begann er, mit ihm die Sprossen hinaufzusteigen. Anfangs zappelte das Tier und knurrte leise. Yogi summte ihm das Schlaflied vom Mond vor und je höher sie kam, desto ruhiger wurde es. Allerdings spürte er unter seiner Hand das Herz des Wölfleins wummern. »Hast du Angst? Du musst keine Angst haben, es reicht, wenn ich welche habe.« Das Holzgerüst knarrte leise und irgendein kleiner Vogel umschwirrte sie, oder war es eine Fledermaus? Yogi kümmerte sich nicht darum. Er konzentrierte sich darauf, hinaufzukommen, nicht abzustürzen, endlich einen Platz für den Rest der Nacht zu finden. Zu seinem Erstaunen hatte der Hochsitz eine Tür, doch die war zu. Yogi stöhnte leise. Ein paar Mal zog er am Griff und als er schon wieder hinunterklettern wollte, bemerkte er den Riegel. Hastig zog er ihn zurück und erschrak beinahe, als die Tür sich wie von selbst öffnete. Fast erwartete er, dass ihnen ein Waldgeist entgegenschweben würde. Aber der Raum war leer, abgesehen von einer großen Kreuzspinne in einer der oberen Ecken. Erschöpft ließ sich Yogi auf die schmale Holzbank fallen. »Ist doch fast wie im Hotel hier, oder?« So, die nächste, also das nächste Kapitel ist dann aus der Sicht von dem Welpen geschrieben, der sich ja jetzt natürlich sehr eingesperrt fühlt, dort in diesem, ja, Hochsitz, dort in diesem Kasten. Schwarzohr kratzte und scharrte eine Weile, aber der Boden gab nicht nach. Er biss in das Holz, das ein wenig einer breiten Wurzel ähnelte, und zerrte daran, doch es blieb fest und unnachgiebig. Vergeblich wartete er darauf, dass ein kleines Tier aus seinem Versteck auftauchte, das sich gestört fühlte und nach einem neuen Schutz suchte und das er vielleicht jagen konnte. Alles in dieser seltsamen Höhle wirkte starr und hart und auch der Ausgang war versperrt. Eine Weile winselte er traurig vor sich hin, allerdings änderte das nichts an seiner Situation. Keine Wolfsmutter kam, um nach ihm zu sehen. So blieb ihm nichts anderes übrig, als sich zusammengerollt an den Zweibeiner zu schmiegen, der sich auf den Boden gelegt hatte. In seiner Nähe fühlte sich der Welpe seltsam beschützt, beinahe so wie im Rudel. Sogar an seinen Geruch hatte er sich mittlerweile gewöhnt. Trotzdem war ihm dieses Wesen fremd, denn es gehörte nicht zu seiner Sippe. Seine Nähe beruhigte und beunruhigte Schwarzohr gleichzeitig. Hier in diesem Baum erschien ihm alles eng, der offene Himmel fehlte und der Geruch nach Erde. Also kuschelte er sich dicht an das Geschöpf und beobachtete es eine Weile. Er hatte die Augen geschlossen und atmete regelmäßig, und als Schwarzohr es vorsichtig anstupste, kamen aus seiner Kehle leise Töne. Zwar wusste das Wölflein nicht viel mit diesen Lauten anzufangen, doch sie klangen besänftigend. Nichts deutete auf eine Gefahr hin. Also blinzelte Schwarzohr in die Dunkelheit und döste vor sich hin, wartete darauf, dass der Zweibeiner wieder erwachte und ihn von diesem Ort fortbrachte, denn hier würde er nicht finden, wonach er suchte. Als ihm die Augen schon ein paar Mal zugefallen waren, hörte er aus der Ferne ein leises Geräusch, das ihm bekannt vorkam. Seine Ohren spitzten sich und drehten sich erst in die eine, dann in die andere Richtung. Und plötzlich war er wieder hellwach. Es klang wie das Geheul von Wölfen, klagend, rufend, suchend. Täuschte er sich? Spielten ihm seine Sinne einen Streich oder war das da draußen wirklich sein Rudel? War das seine Mutter? Schwarzohr sprang auf, reckte den Hals und starrte zu dem Schlitz hinauf, durch den er außer einem schmalen Streifen des schwarzen Himmels kaum etwas erkennen konnte. Weit, weit oben flimmerte ein kleines Licht. Die Laute klangen dünn, hauchzart, wie vom Wind herübergeweht. Schwarzohr wollte antworten, winseln, laut heulen, und doch blieb er stumm, hörte zu und lauschte. Dann war es plötzlich wieder still. Schwarzohr fühlte sich gefangen in dieser Stille. Er nahm Anlauf und sprang gegen das Hindernis, das ihn vom draußen trennte. Aber es gab nicht nach. Er stieß sich nur die Schnauze und fing jetzt doch an zu jaulen, klagend und zornig. Der dumpfe Schmerz hielt ihn nicht davon ab, es noch einmal zu versuchen. Es gab einen Rums, er fiel rückwärts, als würde er von einem unsichtbaren Gegner zurückgeschleudert. Der Zweibeiner kam ein Stück hoch und stieß eine Art Zischen oder Fauchen aus. Diesen Ton kannte das Wölflein noch nicht. Er klang anders als die freundlichen Geräusche, die das Wesen sonst meist hervorbrachte. Auch wenn Schwarzohr nicht verstand, was die Laute bedeuten sollten, so spürte er doch die Wut, die ihm galt. Winselnd kniff er die Rute zwischen die Hinterbeine, machte sich klein und legte die Ohren an. Die Pfote des Geschöpfes schwebte über ihm, dann ließ sie sich auf seinem Kopf nieder. Schwarzohr duckte sich misstrauisch unter der Berührung. Er spürte den Druck, der sanft und stark zugleich war, der ihn zwingen wollte, sich hinzulegen und Ruhe zu geben. Schwarzohrs Muskeln spannten sich an und er knurrte leise, doch der Zweibeiner antwortete ihm mit den besänftigenden Tönen, die er inzwischen gut kannte. Schließlich fügte er sich und rollte sich zusammen. Er fühlte sich erschöpft, seine Stirn schmerzte, die kühle Pfote, die immer noch auf seinem Schädel lag, beruhigte ihn eigenartigerweise etwas. Nur der Schlaf wollte nicht mehr zu ihm kommen. Schwarzohr blieb wach, bis der Morgen graute. Ja, im nächsten Kapitel, das ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr lesen kann, geht es darum, dass beide auch ziemlich hungrig sind. Und während Schwarzohr unterwegs immer noch ein Tier findet, das er fressen kann, also zum Beispiel in einem See auch mal einen Fisch fängt, ist es für Yoki ein bisschen schwieriger. Er hat nämlich vergessen, was zu essen mitzunehmen und hat bloß für das kleine Wölflein ein bisschen Hundefutter dabei. Und da probierte also tatsächlich auch dieses Hundefutter zu essen aus lauter Hunger. Und das habe ich jetzt auch schon mal vor Kindern gelesen, die das also auch interessant fanden, die zum Teil Hunde zu Hause haben, die sich aber das nicht getraut haben, mal das zu probieren. Und ich kann auch nur abraten davon, also ich habe es zu Recherchezwecken mal gemacht. Und es ist wirklich total geschmacklos und irgendwie ziemlich sandig. Also macht es nicht. Ja, also so viel zu Joki und die Wölfe. Es gibt jetzt noch eine Signierrunde dort hinten und man kann ja auch Postkarten mitnehmen oder das Buch dort kaufen und sich signieren lassen. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch ganz viel Spaß auf der Messe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.